Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Ich freue mich, heute den Dr. Ulrich Werth hier wieder zu Gast zu haben, um über seine geniale Erfindung, die ewige Nadel, zu sprechen. Und bin gespannt, was er heute noch alles mitbringt, denn das ist ein weites Feld, was er damit geöffnet hat. Ewige Nadel. Für die, die jetzt das erste Mal damit was zu tun haben, beziehungsweise dieses Interview als Einstieg machen. Du hast genial 15 Jahre Facharztausbildung als Neurologe und Psychiater gemacht. Sag kurz mal zu dieser Geschichte nochmal. Das war einfach zusammenfassen.
Also ich wollte nicht als EM arbeiten.
Informeller Mitarbeiter.
Für die Stasi, habe dann einen Wutanfall gekriegt und habe also das so furchtbar gefunden, dass man also sowas machen könnte, und habe denen das direkt ins Gesicht gesagt, und danach war meine Karriere auf Eis geschoben. Da hatte ich schon einen Doktortitel bei dem Begründer der Neurobiologie, Staatsexamen mit 1, sogar früher abgeschlossen.
Ja.
Mir wurde gesagt, ich hätte eben eine super Zukunft vor mir bei der Begabung. Aber plötzlich, trotz alledem, kam ich einfach nicht zur Facharztprüfung. Und jedes Mal, wenn es soweit war, habe ich einen Antrag gestellt. Und das war ja illegal. Die Stasi war eigentlich was Illegales in der DDR. Man hatte das Recht, eine Beurteilung zu kriegen, damit man sich bewerben konnte. Ja. Ich kriegte keine. Ich habe den Direktor so gar vor Gericht gebracht. Es gab keine Reaktion. Nicht, keine Antwort. Und dann habe ich mir das aber so ein bisschen gedacht und habe dann jedes Mal gesagt, na, wenn Sie meinen, ich bin noch kein Facharzt, dann delegieren Sie mich nochmal. Und so habe ich also dann aus der Not eine Tugend gemacht und bin von einer Klinik zur anderen immer auf Kosten der delegierenden Klinik geschickt worden und habe da alles kennengelernt, was man in Neurologie und Psychiatrie machen kann. Von der Notfallneurologie, assistiert bei Schädeloperationen, Subarachnoidalblutung zur Charité gebracht, und zum Schluss war ich noch bei der Charité, also Suboccipitalpunktion, also Sachen, die ausgefallen sind, die selten jemand macht. Alles durch und immer am Lernen.
Im Prinzip bin ich wie die Gesellen früher, ne, oder die Lehrlinge, dann, wenn sie ihre Gesellenprüfung hatten, sind sie rumgezogen von einem Meister zum anderen.
Ja.
Und dann haben sie sich als Meister sozusagen.
Das war für mich gut. Ja. Und als dann die Wende kam, haben sie mich dann zu Hause angerufen, ich soll unbedingt zur Facharztprüfung kommen, weil sie ja Angst vor dem Skandal hatten, weil sie es ja auch gar nicht begründen konnten.
Ja.
Und dann habe ich eine Facharztprüfung gemacht. Da war ich so universell über Neurologie, Psychiatrie und Kinderneuropsychiatrie informiert. Da war eine Professorenrunde. Der eine, da wusste ich, der hat mit der Stasi zu tun gehabt. Der hat nach einem Vortrag über Alzheimer übrigens von mir, zuerst haben sie gefragt, brauchen Sie ein Wasser? Und da habe ich gesagt, nee, die haben gesagt, Sie sind doch bestimmt aufgeregt. Nee, ich bin nicht aufgeregt. Und wenn Sie ein Wasser brauchen, ich brauche keins, habe ich da gesagt. Obwohl ich jetzt auch ab und zu Wasser trinke. Und dann hat nach meinem ersten Vortrag sagt der Professor, ich bin noch befangen, soll ich rausgehen? Und da habe ich gesagt, nee, im Gegenteil, mir gefällt das, dass Sie hier sind, wo Sie befangen sind. Dann hat er mir noch eine Fangfrage gestellt, was ist ein Normalhydrocephalus, weiß ich jetzt noch genau. Und der hat nämlich keinen normalen Druck. Normaldruckhydrocephalus hat keinen normalen Druck. Und das ist das falsche Wort. Und da bin ich natürlich nicht drauf reingefallen, habe ihm die neueste Literatur alles nach einer Viertelstunde habe ich gefragt, und wollen Sie noch mehr wissen? Ich könnte noch ein bisschen mehr erzählen. Aber er sagt, nein, ich will nicht mehr. So lief die Prüfung ab. Und dann ging das eine Runde nach der anderen. Und dann habe ich gemerkt, die Professoren, die haben jetzt endlich mal so die neueste Literatur kennengelernt.
Ja.
Die hatten ja vor nicht so viel Zeit, sich so vorzubereiten wie ich. Und einmal fragte eine, das war Immunpsychologie. Und da sage ich, das müssen Sie eigentlich schon selber wissen, aber ich will es Ihnen noch mal erklären. Also da habe ich mich dann schon in einer Lehrerrolle gefühlt. Ganz unbewusst rutschte mir das so raus.
Ja.
Aber das war meine Krönung. Nächsten Tag kam ich an die Uni und wollte bloß mal sehen, wie die Stimmung ist. Alles erzählte. Dr. Wert hat so eine tolle Prüfung gemacht. Also da, das war meine geistige Waffe.
Ja, ja.
Und dann wollte ich keine Opferentschädigung. Oder war doch, hab aus der Not einen Tug gemacht.
Ja.
Alles mit Lernen und Liebe kann man auch seine Feinde besiegen. Mhm. Liebe deine Feinde.
Und du warst sozusagen schon als Kind, hast du immer ein bisschen anders gedacht als die anderen. Ne?
Ja. Ja, ich war so der Sokrates der Schule.
Ja.
Ich durfte, das gibt es heute wahrscheinlich bei dem Schulsystem gar nicht mehr. Da würde man vielleicht ADS oder sowas, ADHS kriegen, wenn man so viel fragt. Weiß ich nicht, was man für eine Diagnose und was für Pharmaka man dann kriegen würde. Also es gibt natürlich auch heute sicherlich noch gute Lehrer. Aber ich hatte da eine Klassenlehrerin, die hat gesagt, wenn Uli fragt, da steckt Intelligenz hinter, zu den anderen Lehrern allen, dann müsst ihr antworten. Mhm. Und da waren manchmal so ganz unbequeme Fragen. Also der Physiklehrer hat uns was erklärt, das Prinzip der verbundenen Gefäße. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aber der Tropfen, wenn man den vergrößert, ist er doch ganz rund. Der ist doch gar nicht wie ein verbundenes Gefäß. Der ist doch nicht gleichmäßig. Und er wusste doch keine Antwort. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann will ich es Ihnen erklären. Das ist die Adhäsion. Mhm. Sowas wusste ich alles schon. Atomphysik hatte ich schon alles gelesen. Und was ich jetzt heute bestätigt kriege von Manfred Spitzer, Lernen macht glücklich.
Ja.
Da wird der Nucleus Accumbens aktiviert.
Ja.
Und das ist das wahre Glück eigentlich. Und dabei bin ich geblieben. Und deswegen sage ich immer, ich weiß so viel nicht. Oder ich merke immer mehr, was ich nicht weiß, je mehr ich
deswegen
aber lerne, wie der Platon. Mhm. Und dann sage ich, Lernen macht glücklich. Das aktiviert den Nucleus Accumbens. Mhm. Und eine Täuschung des Glücks ist ja das, diese Lebensweise der Menschen, die jetzt Fastfood essen und sich voll Süßigkeiten stopfen. Da reagiert der Nucleus Accumbens auch, aber da ist es ein falsches Glück. Mhm. Und wichtig ist dem richtigen Glück, zum Beispiel lernen oder kreativ sein, was Konstruktives machen, was Gutes machen, was Sinnhaftes.
Aber nur lernen, was auch meinem eigenen Interesse sozusagen folgt. Also nicht einfach nur lernen um des Lernens willen, sondern einfach aufzuspüren, wo meine Freude ist.
Wie der Gerald Hütter in seinem Buch schreibt, da, drei Sachen sind wichtig. Verstehbarkeit der Welt, Gestaltbarkeit der Welt und Sinnhaftigkeit.
Ja.
So, und das vereinige ich in mir. Mhm. Und darum, wenn jetzt Patienten bei mir behandelt werden, dann nehmen wir uns die Zeit und recherchieren manchmal erstmal noch mal bis zu den Grundlagen im Internet. Ich weiß ja, was man dazu wissen muss. Mhm. Also viele bringt ja das Internet auch durcheinander. Aber wenn ich weiß, welche Fragen ich habe, dann können wir alles, was die Gesundheit des Patienten betrifft, bis in die Grundlagenforschung verfolgen und auch beantworten. Und das ist, deswegen nehmen wir uns auch mal einen ganzen Tag Zeit in Spanien, in Valencia, für den Patienten.
Also wenn ein Patient zu dir kommt,
das ist nicht dann nur ist die ewige Nadel und der Plan, welche Punkte wir pieksen und mit wie vielen Nadeln, um die Selbstheilungskräfte zu stimulieren, sondern wir gehen auch alles durch. Und leider kommen viele mit 10, 20 Medikamenten, die untereinander
auch inkompatibel sind wahrscheinlich.
Ne? Gar nicht kompatibel sind.
Ja.
Weil meine Kollegen hier, die haben ja im Durchschnitt nur 8 Minuten Zeit für den Patienten. Das ist ja ein kaputtes Gesundheitswesen.
Ja. Ja.
Nach dem Motto, der Nächste bitte so. Mhm. Und die Menschen werden immer kränker und dadurch sind die Sprechzimmer voll. Aber geholfen wird wirklich nicht.
Was meinst du, also du hast ja angefangen, glaube ich, mit Schmerztherapie, mit der Ohrakupunktur oder überhaupt Akupunktur?
Ja, hatte
Palliativmedizin.
Ich hatte eigentlich, Palliativmedizin ist es eigentlich nicht, auch wenn es die Schmerzen nimmt, stimuliert die Selbstheilungskräfte und der innere Arzt ist ja eigentlich der Wichtigste.
Ja.
Der wird zur Heilung auch angeregt. Mhm. Jetzt nehme ich mal das Beispiel dann doch schon bei den Patienten mit der Kniegelenksarthrose. Das war der zweite, also der erste eigentlich, wo ich bewusst Implantate im Ohr, also basierend auf der Akupunktur, implantiert habe. Mhm. So, der hatte Kniegelenksarthrose, kam mit Krücken an und konnte nicht laufen, Arthritis auch. Und dadurch wahnsinnig Schmerzen und hat gesagt, machen Sie mit mir, was Sie wollen. Sein Einverständnis lag vor, dass ich einen völlig neuen Weg gehe. Und es hat ja auch kein Risiko. Dann habe ich das Ohr desinfiziert, in den Kniepunkt habe ich diese semipermanente Nadel, das war auf seinen Wunsch hin.
Semipermanent heißt halbpermanent.
Also ja, das sind noch die Vorläufer von diesen hier.
Ja.
Die hatten hier so einen kleinen Kopf, dass sie nicht implantiert werden können dran.
Okay.
Die wurden 20 Jahre produziert und man ging davon aus, wenn jetzt eine Nadel implantiert ist, könnte die ja theoretisch wandern. Das habe ich,
ja.
hab ich aber inzwischen ausgeschlossen. Und zwar bei diesen hier, die sind ja aus Titan, da bildet sich ganz viel Bindegewebe. Man weiß, dass Titan die Bindegewebsproliferation fördert und dann sind die wie eingewickelt. Unter der Haut, stören nicht, man merkt die kleinen Spitzchen. Das andere ist alles die Vorrichtung zum Einpflanzen. Und nur das kleine Spitzchen, 0,6 mal 1,2 mm, wird unter die Haut geschoben. Ich habe es bei mir selbst gemacht. Wenn es ein Risiko gäbe, würde ich das ja nicht selbst machen. Bei mir selbst machen. Und solche Nadeln, die wurden nachher produziert, nachdem ich das bei dem Patienten noch mit den anderen, mit dem Kopf gemacht hat, auf Wunsch und mit Einverständniserklärung. Und er konnte also, das wuchs sofort zu, das kleine Löchelchen, wo die eingepflanzt wurde, am Kniepunkt, am korrespondierenden Punkt von dem Knie. Der ganze Körper ist ja auf dem Ohr, auf dem Kopf
sind
abgebildet.
Und zwar umgekehrt, ne?
Genau, umgekehrt. Mhm. Und dann war das in 3 Tagen war es zugewachsen und nach 3 Wochen kam er wieder ohne Krücken und tanzte ganz fröhlich und sagte, ich kann es nicht fassen, ich bin geheilt. So, das war der zweite Patient und dann der dritte war dann nachher ein Parkinson-Patient. Da habe ich gesagt, Herr Stechern hieß er, da bin ich aber skeptisch, weil uns wurde ja, das hat man ja noch im Gehirn, wie man manipuliert wird. Es ist unheilbar. Dieses Wort unheilbar, war bei mir noch im Kopf. Deswegen habe ich gesagt, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber er bestand darauf, ich gehe nicht, wenn ich das nicht probiere. Wir sind Freunde, ich muss. Also habe ich es gemacht.
Kannst du das kurz mal beschreiben, wie du da vorgegangen bist? Weil wenn du da etwas das erste Mal machst,
ja,
du hast zwar den Atlas sozusagen, also den Körper abgebildet an den Ohren,
genau.
Aber da kommt ein Patient zu dir, ich gehe nicht eher aus der Praxis hier, bevor sie nicht versucht haben, Nadeln gegen Parkinson zu setzen. Wie bist du da, ist dir sozusagen etwas vom Himmel eingeflossen? An welchen Stellen? Weil letztes Jahr 200
das nachher? Das war jetzt so, er hat mich dann erinnert, vorher war ich ja auch so ein Arzt, der so viele Patienten behandeln musste und war ein bisschen in dieser Mühle drin.
Ja, ja.
Und dadurch kam man ja auch gar nicht dazu, nochmal drüber nachzudenken. Und er erinnert mich dran, Sie haben doch einen Parkinson-Patienten ein Jahr täglich behandelt. Der ist jeden Tag, jeden Arbeitstag jedenfalls gekommen und hatte immer für ein paar Stunden Erleichterung. Da haben Sie den korrespondierenden Punkt der Substantia nigra stimuliert. Und der ist ein Jahr gekommen, jeden Tag, damit weil es immer ein bisschen für einen Tag Linderung angehalten hat, Linderung war. Mhm. Und diese Punkte möchte ich jetzt eingepflanzt haben, wenn die eingepflanzte Nadel eben wirklich die ewige Nadel ist und ewig wirkt, dann haben wir damit auch können wir damit auch Parkinson in den Griff kriegen. Und so hatte er mich dann daran erinnert und dann habe ich das gemacht. Und durch Zufall ist er nochmal in Urlaub gefahren. Zuerst hatte er keinen Effekt, aber nach 6 Wochen kam er wieder und hat gesagt, ich kann nur noch die Hälfte Medikamente nehmen, sonst habe ich Überbewegung und ich muss sie noch weiter reduzieren. Ich kann mich noch erinnern, wie er vor der Praxis in der Sonne ging und mit den Armen schlenkerte, so ganz locker. Und das macht ein Parkinson-Patient nur, wenn er überdosiert ist. Mhm. Also war er praktisch schon überdosiert, obwohl er schon die Hälfte reduziert hatte. Mhm. Und der kam nachher mit mir mit zum Weltkongress und
Weltkongress für Parkinson? Oder?
Für Alzheimer. Ach Quatsch, jetzt bin ich ein bisschen konfus bei den vielen Sachen. Alzheimer schwirrt mir schon im Kopf. Nein, für Akupunktur. Das war der Weltkongress für Akupunktur 2001 am 17. Juni. In Bogotá? 2001, nein, das war in Berlin. Ah. Und die hatten mich angerufen, ob ich die Implantatakupunktur jetzt vorstelle. Und da wusste er, dass es besser war, dass er mitkommt.
Ja.
Weil wenn ich jetzt einfach bloß meinen Vortrag über so und so viele Patienten, die ich bis dahin dann so behandelt hatte, gehalten hätte und hätte dann gesagt, ja, Parkinson auch, hätten sie alle gesagt, der spinnt.
Ja.
Das gibt's gar nicht. Ja. Das ist unheilbar.
Der kann viel erzählen.
Ja, und dann kam der mit und hat noch einen Zusatzvortrag gehalten. Und dann haben die alle Beifall geklatscht und haben gesagt, bei Parkinson kann er es machen. Da können wir Akupunkteure ja nicht helfen. Aber bei den anderen, da müsste es verboten werden, weil wir ja davon leben. Und wenn er mit einmal die Leute gesund macht, wovon sollen wir denn leben? Haben die anderen
sagen die Akupunkteure?
Haben die auf dem Weltkongress gesagt, da war ich ja erschüttert.
Das ist ja... ja... Heiligsblechel. Ne? Also praktisch auch da so ein Denken Dauerkundschaft.
Ja, so nach dem.
Also wie du vorher gearbeitet hast, Linderung für einen Tag oder für ein paar Stunden.
Da kann man ja natürlich ewig von leben.
Ja, klar.
Bloß der Patient kann ja so viel gar nicht bezahlen. Mhm. Und jetzt, wenn man das jetzt im Verhältnis nimmt, das sparen alle. Das spart die Krankenkasse. Haben wir jetzt eine Studie, hat Professor Schmidt veröffentlicht, eine retrospektive Studie, hat den Medikamentenverbrauch verglichen gegenüber den Unbehandelten bei 375 Patienten und hat rausgekriegt, dass 1 Million Euro pro Patient an Medikamenten, Parkinson-Mitteln gespart werden.
Ich glaube, dann hoffe ich jetzt, dass die Herren von der Pharmaindustrie dieses Video nicht sehen.
Ich kann die beruhigen. Parkinson zu behandeln ist so schwierig. Ich habe jetzt erst eine Schülerin in Valencia, die an meiner Seite ist, die auch wirklich die Parkinson-Punkte trifft.
Ja.
Ich habe ja vorher schon ungefähr 15 Jahre von Ohren geträumt. Wenn ich nachts wach wurde, kann ich mich erinnern. Dann habe ich immer versucht, ein Ohr zu fassen und das rutscht immer weg. Das war ein Albtraum von mir. Aber wenn man etwas, da gibt es so eine 10.000-Stunden-Regel der Psychologen, wenn man etwas wie total fanatisch fasziniert oder vielleicht auch besessen, kann man schon sagen, verfolgt, was eine Leistung anstrebt, dann reißt irgendwann der Knoten.
Ja.
So. Nach 10.000 Stunden. Das ist die 10.000-Stunden-Regel, werden die meisten Erfindungen gemacht. Wenn einer 10.000 Stunden sich mit einer Sache ganz intensiv beschäftigt hat, dass er
netto
nur noch.
Nee? Also netto, nicht jetzt. Also netto, dass er daran denkt, oder sind die Schlafzeiten mit eingerechnet?
10.000 Stunden. Jetzt nicht.
Vielleicht bin ich zu pedantisch.
Es gibt eine 10-Jahres-Regel oder 10.000-Stunden-Regel. Und 10 Jahre kommen auch hin bei mir, dass ich mich so intensiv mit Akupunktur und Ohrakupunktur beschäftigt habe. Und dann kam die Erfindung, die ewige Nadel. Mhm. Und das kam jetzt eigentlich von einer Patientin. Die kam so, wir hatten gerade Funkstille in der Praxis, weil die ganze Akupunkturbezahlung verboten wurde zu der Zeit. Und im Osten haben die Leute, waren die das nicht gewöhnt, hatten nicht viel Geld und da war es ziemlich leer.
Ja.
Und da kam jetzt eine Patientin und hat mir die Scheine hingehalten und hat gesagt, ich will die ewige Nadel. Und die hat dieses Wort geprägt, weil ich kein Arztgänger bin. Und dieses Wort aus dem Volk ist nun heute immer noch.
Ja.
Und jetzt sage ich mal, die ewige Nadel hört nicht auf, die ist nicht tot zu kriegen, die ist 17 Jahre, bestimmt die Medizin mit. Ja. Wenn sie auch immer noch angefeindet wird, wie das so bei Erfindung eben ist. Klar. Aber
erst sie geistert dann bekämpft
rum, sie ist ewig da. Mhm. Und was der Knüller ist, ich habe nach 12 Jahren die Parkinson-Patienten wieder angerufen von der Studie. Mhm. Die wirkt auch ewig. Mhm. Also in mehrfachen Sinne ewig.
Ja, ja.
Und die Geschichte der Menschheit wird wahrscheinlich auch nachher, sagt mir einer, vielleicht die nächsten Generationen, die haben nachher alle die Titannadeln.
Die Nadeln.
Weil es ja auch Anti-Aging-Wirkung
hat. Ja. Und du hast mir kurz vorhin erzählt, dass ihr auch schon eine Studie am Laufen habt, oder ist sie schon beendet? Wo praktisch eine Doppelblindstudie?
Mehrere kleine Studien gab es im Punkto Parkinson. Mhm. Aber jetzt haben wir eine Doppelblindstudie für Alzheimer geplant.
Okay.
Bei Parkinson mussten wir natürlich mühselig 10 Jahre für die Doppelblindstudie immer mit dem Geld weitermachen, was wir gerade verdient hatten. Mhm. Das war natürlich sehr müßig und ein opferreicher Weg. Dann waren die Gruppen doch wieder dafür. Es war zwar ein deutlicher Unterschied zwischen echt Behandelten und Scheinbehandelten, aber trotzdem waren die Gruppen zu klein, mangels Geld,
okay, um eine Validität darzustellen.
Ja, um Signifikanz für eine größere Veröffentlichung. Ich werde es vielleicht doch noch mal veröffentlichen, das weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls nicht so, dass man es in den Science bringen könnte. Wenn man es eine größere Gruppe gehabt hätte, wenn wir Investoren gehabt hätten, hätte man es auf jeden Fall in den Science bringen können. Aber weil ja bei den Medikamenten sind nur kleine Unterschiede, aber die haben Gruppen von Tausenden. Und dann ist das immer signifikant. Mhm, so, also nach der Statistik. Und jetzt haben wir aber Alzheimer. Das funktioniert erstmal viel schneller. Mhm. Jetzt zerstören wir kein laufendes Geschäft der Pharmaindustrie, werden also in der Beziehung, also nicht in der Art angefeindet, sodass dass die Pharmaindustrie beruhigt sein kann. Sie kann höchstens neidisch werden, weil sie ja 100 Milliarden ausgegeben haben. Ohne Erfolg. Also das heißt, ohne Heilerfolg. Aber ich sag mal, es war nicht umsonst. Ja. Ich weiß jetzt dadurch für die 100 Milliarden, die sie ausgegeben haben, was nicht geht. Der Eingriff in die Pathomechanismen funktioniert nicht, weil der menschliche Körper, das menschliche Gehirn und die Zellen regeln das schon sehr gut. Und wenn man da eingreift, wird es immer nur schlechter.
Ja.
Der andere Weg ist jetzt, den wir
gehen. Salutogenese.
Ne? Salutogenese.
Ja.
Der Weg, den wir jetzt gehen, ist, dass wir das Verbleibende, den verbleibenden Rest, der noch funktioniert, einfach stärken. Da gibt es schon Universitäten, die haben nachgewiesen, dass Bewegung die Neurogenese, also die Nervenzellneubildung, fördert.
Ja.
Da gab es schon einen Leibniz-Preis. Jetzt wird es nochmal im Hippocampus ganz genau untersucht bei Mäusen in Magdeburg.
Und aber da machen wir, das lass uns jetzt, den Alzheimer...
Ich wollte nur sagen, das ist alles das, was Alzheimer, was der Weg der Zukunft in Alzheimer ist.
Ja.
Bloß ich habe das nicht erwartet, wie gut es bei Alzheimer hilft. Innerhalb von 24 Stunden erinnert sich der Herr Kess und noch so 10 andere daran, wie es besser wird. Und da machen wir jetzt eine Doppelblindstudie. Das heißt, ich habe jetzt von 4 deutschen Universitäten, ist das Interesse bekundet worden, dass wir das machen. Und das geht mit diesen...
Sag mir nochmal mit der Approbation.
Ach so. Also, ja, das ist jetzt der begrenzende Schritt, weil
Du lebst ja und arbeitest in Valencia.
In Valencia habe ich eine Approbation.
Genau. Und also in Spanien, schätzt man deine Arbeit wert als Arzt? Wert im doppelten Sinne?
Ja, auf jeden Fall habe ich in Spanien die Approbation.
Ja.
So.
Du darfst als Arzt in Spanien arbeiten.
In Spanien.
Und in Deutschland ist es dir
verwehrt. Ich auch noch mit einer Ärztin zusammen. Und in Deutschland gibt es keine... die Approbation ja damals eigentlich unverhältnismäßig, sagen wir mal, entzogen worden ist.
Ja.
war eine Riesenhetze in Gang, als ich diese Erfindung gemacht habe. Also von der Ärztekammer kam das auf Anfragen, haben die gesagt, das können Sie gleich mit einer Giftpilz-Mahlzeit vergleichen, da brauchen Sie auch plus einmal essen und bei Dr. Wert brauchen Sie auch plus einmal sein. Und so ungefähr wurde es alles in Misskredit gebracht, weil es eben ein neuer Weg war und man denkt immer, man weiß schon alles.
Ja.
Das war noch nicht mal gezielt für eine Pharmaindustrie, das kann man nicht sagen. Mhm. Also,
aber zumindest also, stellst du ja mit deinem dieser Erfindung etwas auf den Kopf. Ne?
Weil, ja, also, genau.
Schon allein die Neuroplastizität des Gehirns wurde ja bis vor, was
weiß ich,
10 Jahren immer noch in Frage gestellt.
Ja, war 2014 war dann eine Sendung im NDR. Da haben sie mich noch mal gezeigt, obwohl ich schon so lange aus Deutschland weg bin, haben sie gesagt, hier, Dr. Wert glaubt, dass das hilft gegen neurodegenerative Erkrankungen. Es gibt keine neuen Nervenzellen. Nervenzellen sterben nur ab.
Mit 2014 das, noch?
Ja. Also werden die Menschen werden eben Jahrzehnte verdummt, sag ich mal.
Ja.
1998 hat schon Erikson nachgewiesen, dass es eine adulte Neurogenese bei Menschen gibt. Das heißt also, bei Erwachsenen bilden sich auch neue Nervenzellen. Also sogar bei älteren Erwachsenen bilden sich neue Nervenzellen.
Hüther hat da ein wunderschönes Beispiel gebracht. Und, ne, ein 80-Jähriger kann noch Chinesisch lernen. Ja? Er muss nur motiviert sein.
Ja, das,
also eben zum Beispiel, weil dann ein Pfleger kommt aus China, ja, so muss ja ein bisschen Chinesisch sprechen dafür. Sondern wenn er sich in eine 65-jährige Chinesin verliebt hat, dann sprießen neue Netze, also neue Neuronen und neue Verbindungen.
Im Hippocampus wachsen die Nervenzellen sicherlich bei über 100-Jährigen auch, weil da ist ja das Kurzzeitgedächtnis lokalisiert. Mhm. Und da weiß man, die wachsen und wenn man sich mal überlegt, was man am ganzen Tag alles erlebt, das kann man abends ja noch erinnern.
Ja.
Und das kann der Ältere, der über 80 oder 90-Jährige auch, der weiß, was am Tag gelaufen ist. Mhm. Dann muss es ja die Schaltung so verändert haben, da muss ja so eine große Plastizität des Hippocampus vorliegen, bis ins hohe Alter. Mhm. Also wir gehen immer davon aus, das Gehirn arbeitet wie ein Computer, aber es ist ja lebendig. Dieser Teil des Gehirns, des Hippocampus, limbisches System, was alles fürs Gedächtnis da ist, das muss sich wie ein ganz quirliges Tier sich bewegt, so muss sich das auch ständig verändern können.
Ja, ja.
Sonst könnte nicht alles gemerkt werden.
Also mir hat man in der Schule noch erzählt, alle Organe werden im Laufe des Lebens mehrmals sozusagen neu gebildet, bei der Leber in 6 Wochen und so. Einzige Ausnahme sei das Gehirn. Ne? Einmal sozusagen zur vollen Reife entwickelt, degeneriere es
nur noch. Ja, das beruht ja darauf, dass Kachal damals festgestellt hat, die ausdifferenzierten Nervenzellen sterben ab. Mhm. Das stimmt zwar, aber es werden ja ständig neue Nervenzellen gebildet. Ich sage mal jetzt immer Babynervenzellen. Mhm. Es gibt im Hippocampus jede Menge Babynervenzellen, die sich dann ausdifferenzieren, die nachkommen. Mhm. Nachwuchs muss ran.
Ja.
Steht ja auch in Gehirn und Geist dieser Überschrift. Mhm. Im Nervensystem Gehirn, im Gehirn muss Nachwuchs ran. Mhm. Wenn Nachwuchs kommt, ist es immer plastisch.
Ja.
Aber vielleicht
sag noch mal was zum Parkinson. Parkinson ist ja nun, jeder kennt den Begriff Parkinson, aber was geschieht da im Gehirn?
Bei Parkinson?
Weil du sagst ja, Parkinson ist schon eine Herausforderung, auch für dich gewesen.
Ja.
Diese, ich glaube, 200 Nadeln, die richtigen Punkte zu setzen. Und du hast eine einzige Schülerin bisher, die das in der Lage ist, sie zu applizieren.
Das ist komisch, dass ich nicht vorher Alzheimer entdeckt habe, weil das eigentlich viel einfacher ist zu behandeln. Und da werde ich genug Schüler ausbilden, wenn die Doppelblindstudie durch ist. Mhm. Also kann ich auf der ganzen Welt verbreiten, das ist eigentlich mein Ziel, Marktführung dann zu übernehmen. Wenn wir nun schon mal Marktwirtschaft haben, dann muss man das eben akzeptieren. Mhm. Und bei Parkinson, da sterben ja die Nervenzellen ab in der Substantia nigra. Da ist der Punkt ein Stückchen woanders. Und die Substantia nigra ist ein Teil des extrapyramidalen Systems. Das extrapyramidale System im Gehirn ist für die unbewussten motorischen Abläufe. Also wenn ich jetzt Autofahren gelernt habe, dann ist das nicht mehr über den bewussten Teil der Großhirnrinde, sondern dann läuft das unbewusst ab und das macht das extrapyramidale System. Mhm. Und man kann dabei noch erzählen und an was anderes denken und trotzdem kann man Autofahren. Das läuft alles unbewusst ab. Und so das Laufen eben auch, und es gehen die alltäglichen Dinge. Und der bewusste Teil der Großhirnrinde, der motorische Teil der Großhirnrinde ist bei Parkinson auch noch okay. Mhm. Das merkt man daran, die bleiben stehen, wenn sie Freezing haben, stocken und gucken so und denken. Dann denken sie über jede Bewegung nach.
Die sonst eigentlich extra pyramidal.
Was eigentlich unbewusst ablaufen würde, es wären 10 hoch 7 Bit pro Sekunde, was man dadurch alles nach außen geben kann an Motorik, Sprache und so weiter. Aber das ist ja praktisch untererregt. Der unbewusste Teil der Großhirnrinde, der unwillkürliche Teil, bekommt nicht genug Impulse, wenn man die Schaltung vom extrapyramidalen System nimmt und die Substantia nigra rausnimmt oder die hat nur noch einen ganz minimalen Effekt.
Ist die wirklich dann schwarz? Ja, also heißt ja eigentlich schwarze Substanz.
Ja, die ist schwarz wegen Eisen und wegen Melanin. Mhm. Das ist in den Zellen drin. Und deswegen, darauf beruht auch eine Methode, da kann man sie auch messen. Also die Substantia nigra, wenn die reduziert ist und man die Schaltung, so wie so ein Elektroniker, analysiert, dann kommt bei der unbewussten Großhirnrinde nur noch ganz wenig Erregung an. So, und deswegen benutzen die jetzt ihre bewusste Großhirnrinde und wenn sie da stehen, die Parkinson-Patienten, und nicht weitergehen können, dann denken sie über jede Bewegung nach. Und wenn sie diesen Denkprozess abgeschlossen haben, dann laufen sie wieder weiter.
So. Deswegen dieses Ruckartige.
Ja.
Häufig, ne? Also Tippelschritte und...
ja, genau. Mhm. Also jetzt wolltest du aber wahrscheinlich mehr auf die Neurogenese und was dann auch durch die abläuft. Also Dopamin ist der Transmitter der Substantia nigra. Deswegen haben wir jetzt die Hypothese, habe ich jetzt, dass das Dopamin nicht mehr ausgeschüttet wird, weil das Dopamin ist eigentlich der Transmitter der Freude. Wir sehen das wir sehen das, wenn ein Tier oder ein Mensch, ein Hund sich freuen, dann springen die vor Freude rum. Dann ist die Beweglichkeit, die unbewusste Beweglichkeit so hoch, dass man sich vor Freude kaum einkriegen kann, sag ich mal. Mhm. So, es kommt jetzt ein emotionales Trauma und geht gar nichts mehr im Leben. Ist der Mensch jetzt auch noch im Denken so negativ blockiert, dass er keinen Ansatz findet, sich wieder zu freuen, dann kriegt ja die Substantia nigra keine Impulse mehr. Das heißt, die Nervenzellen werden nicht mehr erregt, das Dopamin wird nicht mehr ausgeschüttet. Und wenn es nicht mehr ausgeschüttet wird, dann vergiften sich die Zellen innerlich. So.
Das ist ja spannend. Und also eine Entfreudung des Alltags bereitet Parkinson vor.
Ich komme darauf, weil wir haben ja Fragebogen über 5000 Parkinson-Patienten aus allen Erdteilen, die ich behandelt habe. Mhm. Und da kommt bei fast 97% ein emotionales Trauma in der Geschichte vorher vor, wo jetzt ganz was Schreckliches passiert ist, ein Lebenswerk zerstört ist. Manchmal haben die Kinder das, was die Eltern aufgebaut haben, zerstört. Oder eine Kollegin, die hat ganz viel mühselig ihr Geld zusammengespart, als die Tochter groß war, hat sie ihr das dann feierlich übergeben und dachte, die macht da was Sinnvolles mit. Aber die hat alles verjubelt. Danach hat sie dann Parkinson gekriegt. So ein emotionales Trauma. Wenn man sich die Welt ganz anders vorgestellt hat und es geht einfach alles einen Bach runter. So, es gibt auch ganz furchtbare Sachen. Ist ein Kind gestorben. So, dann können die Eltern darüber nicht wegkommen. Ihr geliebtes Kind ist gestorben und dann kommt Monate danach von Parkinson. Manchmal auch, wenn er geliebte Ehepartner, wenn sehr eng verbunden waren, verstorben ist, plötzlich ist Freude, alles runtergefahren. Ja. Dann sterben die Zellen in der Substantia nigra so langsam ab. Also ich sehe das so, ich sag mal, viele Schulmediziner, entweder können sie es nicht wissen oder wollen es nicht wissen. Sie sagen ja immer, das ist alles nicht erforscht. Aber wenn ich
jetzt keine Studie für.
Ja, wenn ich jetzt im Fragebogen 97% haben emotionales Trauma, dann denke ich mal, dann wird, weil die mir das dann auch immer bereitwillig erzählen, danach kam bei mir Parkinson. Dann glaube ich, dass das wahr ist so.
Ja. Also im Zeitlichen, gibt es da, wenn du sagst, 5000 Patienten hast du behandelt, ich bin ja auch an Traumata interessiert, nicht, dass ich sie in mein Leben einlade jetzt noch, aber den Zusammenhang. In welchem Zeitabschnitt kann so etwas geschehen? Weil du sagst, kurz danach oder
kann Monate sowas auch danach.
Monate danach. Hm. Also nicht, wenn jemand etwas in der Kindheit erlebt hat, dass er dann mit 60 anfängt, Parkinson zu haben.
Ja, also, da hat ein Psychologe, der hatte auch Parkinson, der hat darüber promoviert, das emotionale Trauma bei Parkinson, heißt seine Dissertation. Mhm. Und der hat aber geschrieben, dass eigentlich in der Kindheit der Mensch schon so geprägt ist, dass dieses spätere Trauma ihn so trifft. Ja. Das heißt also, jetzt bei mir war es jetzt, was mich schon früh geprägt hat, war Wissenschaft, Forschung, erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält und Menschen helfen. So. Und wenn das jetzt zusammenbrechen würde und es gar nicht mehr geht, dann würde ich sicherlich auch eine neurodegenerative Erkrankung kriegen. Weil da war ich ja schon so geprägt. Und andere sind anders geprägt. Die wollen vielleicht die Liebe zum Kindern oder Enkelkindern, ist bei mir wichtig. Ich habe da auch Glück gehabt. Aber die haben nur das jetzt. Und dann stirbt so ein Kind.
Ja.
Muss man sich vorstellen. Sie haben nichts anderes, was sie noch aufbaut.
Also diese Freude in sich, oder unabhängig. Ich
weiß nicht, was sich die Kinder so alles vorstellen. Aber das kindliche Erlebnis spielt eben sofern eine Rolle, worauf man nachher besonders sensibel ist, auf was für einen persönlich das größte emotionale Trauma sein kann.
Und dann ist es vielleicht, bedarf es nur sozusagen auch ein Auslöser, der dieses alte Trauma quasi
reproduziert. Weil man da schon so sensibel ist.
Weil ich habe da einen vor Augen, der in seiner Kindheit was Heftiges erlebt hat und dann mit 60 halt Parkinson ausgebildet hat.
Ja. Also das wäre jetzt die Dissertation.
Eine Frage hätte ich noch in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, du nimmst dir einen Tag Zeit, pro Patienten, nicht 8 Minuten. Und da ist ja auch sozusagen eine Art Trainingsplan mit drin. Also eine Bewegung oder solche Sachen, die er dann anschließend, es ist ja nicht so, ich nehme jetzt eine Pille oder hau mir die Nadel rein. Und dann
Lebensstilberatung sozusagen.
Ist auch mit drin. Das heißt, anschließend sollen die schon auch was tun.
Genau.
Ja.
Das ist jetzt die kommende Auffassung, die jetzt immer mehr kommt von den Patienten. Wir sind nicht einfach nur wie bei einem Autoschlosser ein Dienstleistungskombinat, was irgendwie einen Teil repariert, sondern wir wollen den ganzen Menschen, dass der ganze Mensch gesund wird. Und da fange ich eigentlich immer an mit dem Lebensinhalt, das, was der Gerhard Hütter gesagt hat, mit diesen 3 Punkten. Was machen Sie jetzt? Da ist es oft so, dass ein Parkinson-Patient, wenn er vorher ein emotionales Trauma gehabt hat und es ist was zusammengebrochen, dass er was anderes für seinen Lebensinhalt gefunden hat, was Sinn macht. Und wo er etwas gestalten kann und was davon versteht. So, dass denn dieser Punkt, der ist ja die Motivation dafür überhaupt, eben sehr lange zu leben, auch alles für die Gesundheit zu tun, dann sind die natürlich auch bereit, wenn sie jetzt wieder neuen Lebensinhalt gefunden haben, dass sie sich, dass sie Sport treiben, mhm. sich bewegen, das ist ja. ja auch für die Neurogenese so wichtig, oder dass sie, und dass sie jetzt Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen, die sind mhm. ja Bestandteil der Nervenzellmembran mhm. und das haben ja unsere Vorfahren.
Also quasi die Bausteine nochmal ja, gut liefern.
Die Bausteine ja. liefern bei der Ernährung oder Kokosöl. Mit Kokosöl kann man ja auch das Gehirn ernähren durch Ketonkörper. Mhm. Kohlenhydrate runterfahren, weil Kohlenhydrate, die Glucose ist ja die Ursache aller Zivilisationskrankheiten, unter anderem neurodegenerative Erkrankungen. Wenn die Nervenzellen ihre Energie von der Glucose nehmen und die Insulinresistenz irgendwann kommt, Diabetes 2, mhm. dann kann ja keine Glucose mehr in die Zelle kommen und dann haben die keine Energie mehr. Und sterben die ab, die Zellen. Das trifft aber auch für die anderen neurodegenerativen Erkrankungen zu. Und wenn man auf Ketonkörper umstellt, also zum Beispiel Kokosöl wird in der Leber sofort in die drei Ketonkörper umgewandelt, die können in die Zelle ohne Insulin und dann hat die Nervenzelle eben kontinuierlich Energie.
Ja.
Ja, das ist ja...
Und gibt es Menschen in deiner, bei 5000 Patienten kannst du das ja mit Sicherheit auch sehen, dass es Menschen gibt, die an ihrer Krankheit trotzdem festhalten?
Ja.
Auf eine gewisse Weise? Also das klingt für viele...
Krankheitsgewinn.
Ja, ne, der sogenannte sekundäre Krankheitsgewinn.
Den gibt es bei Parkinson ganz schön viel.
Ja.
Weil unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, die ist ja soziale Marktwirtschaft ist ja sozial, also auf der einen Seite wird natürlich, es ist Gesundheitswesen, steht es ja auf dem Kopf, dass immer mehr krank sein müssen. Auf der anderen Seite ist es für den Betroffenen, wenn er nicht weiterdenkt, krank sein ja attraktiv. Jetzt kann durch Rente finanziell abgesichert werden, wenn er noch Krücken nimmt oder einen Rollstuhl, dann helfen ihm viele, dann kriegt er mehr Zuwendung. Hat mir eine Patientin gesagt, seitdem ich eine Krücke nehme, da helfen mir viel mehr Leute und ich kriege viel mehr Aufmerksamkeit. Aber ist das die wahre Aufmerksamkeit? Mhm. Ist das das, was Befriedigung bringt? Mhm. Ist die Frage. Also
angefangen... Also hängt schon auch davon ab, also die Nachhaltigkeit der ewigen Nadel hängt auch schon davon ab, wie die Menschen sozusagen auch mit... dem Programm, was dann für sie vorgeschlagen wird, also um das in Gang zu halten, umgehen. Und wenn einer sagt, ja, da bin ich ein bisschen nachlässig gewesen oder so.
Ja, genau. Also das ist schon das Einfachste, unter dem Status krank zu bleiben. Mhm. So, also ich gönne ja jedem alles Gute,
ja.
aber... wer jetzt sagt,
es geht auch nicht um Vorurteile.
Deswegen,
ja, es gibt wenn ich ja das so, jetzt angesprochen habe, weil...
Es gibt aber auch welche, die wollen aus diesem Grunde, weil sie Vorteile durch die Krankheit haben, gar nicht die ewige Nadel haben.
Klar, die kommen dann gar nicht zu dir. Aber es gibt ja auch welche, ich kenne das aus dem Bereich Krebs, ne, dass die Leute da Chemo machen, ne, Radiochemotherapie, alles auf einmal. Und unterschwellig eigentlich schon längst... Also im Prinzip mit dem Unbewussten entschieden haben, dass sie gehen wollen.
Ja.
Und trotzdem machen sie etwas, was ihrem Körper nicht gut, beziehungsweise auch ihrer Seele nicht gut tut. Sie leiden.
So. Ja. Du meinst jetzt, dass jemand bloß also, nach außen hin noch...
Genau, vor sich selber oder der Ehepartner sagt, ja, Mensch, ich kenne da jemanden und da können wir doch hin, ne, und wir haben doch auch das Geld, das zu machen und jetzt lass uns das doch machen. Jo, ich komme mit, ich mache
dann bleiben was du. Die so passiv.
Ja, also diese, nicht, dass diese... also dass die ewige Nadel nicht einfach ein Zaubermittel ist, sondern ein Hilfsmittel.
Genau, für die richtigen Patienten.
Genau,
für also mal,
die, wo sozusagen wirklich anschließend auch mal, der Wille da ist.
Das ist sogar ein Vorteil. In Valencia kriegen wir eigentlich fast nur welche, die sich das wirklich überlegt haben. Denn noch ins Flugzeug steigen und kommen, das machen wirklich eigentlich in der Regel nur die wirklich gesund werden wollen. Also es gibt vielleicht unter 1000 mal einen, der sich so praktisch fremdbestimmt dahin begibt und dann eigentlich echt gar nicht gesund werden will, die gibt es auch noch.
Ja.
Aber da muss ich sagen, habe ich jetzt dadurch, dass ich weg bin von Deutschland, die gute Auslese. Das stimmt. Ja.
Also weil der Aufwand ist schon relativ groß. Ne?
Naja, es wird Ihnen ja auch also alles organisiert. So groß ist der Aufwand eigentlich nicht, weil unsere Sekretärin organisiert den Flug, das Hotel, alles ist alles inklusive. Bei uns, das kostet nicht extra Geld.
Ach so, okay.
Das machen wir so, wie so ein Reisebüro auch.
Okay, ja. Du hast ja mal erzählt von dem Enrico Schulz, dem Boxer.
Ja.
Und schauen wir uns jetzt mal kurz an, was der Enrico da im Gespräch sagt.
Wann wurde Parkinson bei Ihnen diagnostiziert?
2007.
Und welche Art von Behandlung wurde Ihnen nahegelegt?
Ärztlicherseits, sag ich mal, nach dieser Diagnose wurden mir Tabletten verschrieben, die ich auch nicht eingenommen habe. Ich bin dann, sag ich mal, auf den Dr. Ulrich Werth gestoßen und habe diese Implantatakupunktur von ihm genossen, die EW-Nadel. Und nach einer gewissen Zeit wurde durch einen Dartscan festgestellt, dass die Krankheit gestoppt ist. Was eigentlich ein Phänomen ist, weil Parkinson unheilbar ist.
Wie haben Sie denn überhaupt von dieser Therapie mit der permanenten Nadel erfahren?
Durch einen Freund, sag mal. Da hat die Mutter beim Doktor gearbeitet und da wurde mir gesagt, dass ich mal vorbeischauen sollte, um mich zu untersuchen zu lassen wegen dem Zittern, was ich habe. Ich habe selber gar nicht das mitbekommen. Das haben nur außenstehende Leute gemerkt und mir selber ist das gar nicht aufgefallen.
Und hatten Sie vorher schon Erfahrungen mit der traditionellen Medizin oder
Nein, Akupunktur? Gar nichts von gehört auch, ja. Das ist ja wie Neuland.
Und wann haben Sie die ersten Implantate der permanenten Nadel bekommen?
2009.
2009 war es schon, okay. Haben Sie mit Ihrem Hausarzt über Ihr Vorhaben, von dieser Behandlungsweise irgendwie gesprochen, dass Sie das vorhaben?
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich gar keinen behandelnden Hausarzt. Weil, sag mal, ich habe mich fit gefühlt, ja. Sag mal, eine Patientin oder, wie sagt man, eine Person, die beim Arzt gearbeitet hat, den Arzt selber darauf hingewiesen, dass ich mich mal untersuchen lassen sollte durch einen Dartscan. Der Arzt hat das selber auch gar nicht gemerkt, weil, sag mal, viel Arbeit im Ohren hatte, ja.
Und haben Sie Ihre Familienmitglieder und Freunde über die Behandlung informiert? Und was hatten die denn für eine Meinung dazu?
Also, die Meinung war sehr positiv, weil man immer gesprochen hat von einem Sekundenphänomen, das sofort hier, wie sagt man, sofort die Heilung eintritt nach dieser Behandlung. Und sag mal, das hat bei mir stattgefunden, das Sekundenphänomen. Und ich hatte einen aufrechten Gang, die Sprache war sehr deutlich, obwohl es heute schlecht ist, weil ich habe ja Arbeit beim Fußball, deswegen bin ich ein bisschen heiser.
Was heißt denn sofort, also was heißt sofort? Was ist innerhalb von einem Tag passiert? Oder ist denn irgendwas?
Ja, sag mal, der Gesichtsausdruck, die Freude, die Körperhaltung, es hat sich, sag ich mal, sehr viel verändert an mir. Ich hatte so das Gefühl, dass, sag ich mal, eine Riesenausschöpfung von Endorphinen stattgefunden hat, Glückshormone. Und ich hatte ein ganz anderes Bewusstsein, sag ich mal, an den Tag gelegt.
Und hat das dann auch angehalten und hat sich das auch so gehalten?
Zurzeit ist es immer noch so, die Behandlung war 2009 und ich fühle mich jetzt eigentlich noch fitter als vorher, ja.
Und welche durch die Krankheit eingeschränkten Aktivitäten konnten Sie nach der Behandlung wieder aufnehmen?
Ich konnte den Arbeitsprozess wieder aufnehmen. Ich gehe arbeiten als Trainer im Fitnessstudio. Ich habe eine Trainerlizenz im Boxen. Ich gehe, sag mal, sehr viel arbeiten als Trainer.
Würden Sie andere Patienten anregen, diese Therapie auszuprobieren?
Auf jeden Fall, weil, sag mal, ich bin ein Patient, sag mal, der gar keine Tablette genommen hat und ich war in der Charité in Berlin und da habe, sag ich mal, das Zimmer teilen müssen mit anderen Patienten und ich habe mitbekommen, dass ich, sag ich mal, alle 15 bis 20 Minuten über 60 Tabletten nehmen mussten, ja, und das ist, sag ich mal, für den Kopf bestimmt nicht gut.
Sie nehmen gar keine Medikamente?
Gar keine. Das ist schon Wahnsinn.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Wie kam er auf dich zu? Wie seid ihr zusammen?
Enrico, der hat eigentlich in unserem Team gearbeitet. So, wir waren in Deutschland, damals hatten wir ein Telefonteam von 6 Leuten. Weil als das bekannt wurde, dass das gegen Parkinson hilft, klingelte das Telefon ununterbrochen und wir mussten die Telefonanlage erweitern und 6 Leute, die Termine vergeben haben, einstellen. Aha. Bevor denn nachher die ganze Hetzaktion ja, mit den gekauften Medien kam, da hatten wir an einem Tag, hat mir eine gesagt, wir haben heute 76 Patienten Termine vergeben. Das war dann aber auch so, dass wir das gar nicht schaffen konnten eigentlich. Also ein halbes Jahr Vorbestellungszeit. Und dann kam aber in großen Medien, die ja gekauft wurden, Charlatan, Dr. Wert und so. Und
Ulrike Hammer wurde auch.
Dann kamen nur noch welche, die gesagt haben, hier ist ein Riesenartikel gegen die ewige Nadel und Dr. Wert. Aber wenn die so einen Aufwand machen, dann muss es ja gut sein. Da sieht man, was die für eine Angst vor mir hatten. Ja.
Das heißt, Enrico war Teil des Teams und...
Ja, der hat jetzt mit Termine vergeben und dann haben alle so ein bisschen auf ihm rumgehackt und haben gesagt, du bist zu langsam und so. Und dann hat er ein bisschen gezittert und dann hat meine damalige Lebensgefährtin Susanne Müller gesagt, du sag mal, muss man deine eigenen Leute auf Parkinson hin angucken, guck mal, der Enrico... sollte man einen Dartscan machen lassen. Mhm. Und dann hat Enrico einen Dartscan machen lassen und siehe da fehlte auf der einen Seite ganz viel Dopamin, auf der anderen Seite nur ein bisschen. Mhm. Er wollte eher dissimulieren, er wollte ja nicht krank sein und sagt dann, ich habe nur eine kranke Seite und zitter und sage, hier nur zitter ich etwas. Mhm. Und dann habe ich nur ein Ohr erstmal behandelt und die Mikroimplantate eingepflanzt. Und nach 9 Monaten war auf der Seite, die ich behandelt hatte, wieder volles Dopaminprogramm da. Mhm. Und wir konnten es im Dartscan nochmal kontrollieren und uns sahen. Mhm. Also die Seite war geheilt. Aber jetzt sagt er, ist die andere Seite doch auch, ja, da sah man ja eigentlich vorher schon, dass ein bisschen weniger Dopamin war. Und dann haben wir die andere Seite auch gemacht. Und als er später nachher an der Charité hat er gesagt, ich kriege keine Arbeit, dann hat er keine Arbeit gehabt. Dann lass mich eben wegen Parkinson invalidisieren. Und dann haben sie gesagt, gibt es nicht, Sie haben keinen Parkinson. Sie haben volles Dopamin im Dartscan, sind Sie gesund. Da haben die nochmal einen Dartscan gemacht. Alles okay. Mhm. Und dann hat er gesagt, na, ich bin durch die ewige Nadel geheilt worden. Und dann haben sie gesagt, das ist alles Charlatanerie, das wollen wir nicht wissen. Mhm. Das will keiner wissen. Weil das passt ja nicht politisch nicht in die Landschaft.
Darf ich noch mal eine informative Frage in Bezug auf die Ohren? Also man sagt ja, linke Gehirnhälfte innerviert die rechte Körperhälfte.
Genau.
Und so. Wie ist es bei den Ohren?
Bei den Ohren ist es so, die Nerven kreuzen, aber die gehen wieder zurück. Darum muss ich für die rechte Körperhälfte das rechte Ohr und für die linke Körperhälfte.
Tatsächlich. Ja. Nicht wie
beim Die Hirnhälfte, okay. Im Dartscan sieht man es auf der anderen Seite, das stimmt. Ja.
Und letztendlich, wie siehst du da die Zukunft? Weil du kannst als Einzelner nicht so viele Behandlungen durchführen.
Nee.
Du hast jetzt eine Schülerin.
Ich habe jetzt eine Schülerin und sag mir jetzt, gegen diese Wandpharmaindustrie komme ich nicht an, es sei denn, die verstaatlichen die Pharmaindustrie machen. Aber ich weiß nicht wann.
Ja.
Aber so bleibt es eben bis jetzt eine Ausnahme, Parkinson-Patienten zu helfen. Mhm. Und beruhigen für die Pharmaindustrie ist ja, dass es so schwierig ist, dass viele, die das von mir lernen wollten, eben einfach auf der Strecke geblieben sind und haben gesagt, wenn ich Parkinson behandelt bin, muss ich ja auch die ganzen Medikamente kennen, muss die Wirkungsmechanismen.
Ja.
Das ist mir alles zu viel und dann haben sie aufgehört. Ich habe jetzt aber nur eine, die jetzt wirklich frisch vom Studium gekommen ist und die Motivation, Menschen zu helfen, noch hat, so wie eigentlich ein Arzt sein sollte.
Ja.
Und die nimmt das alles so auf. Also geht es auf jeden Fall weiter, aber dass es mal jetzt eine Schule gibt, wo jetzt jeder 200. hat in Deutschland Parkinson, 300.000 oder mehr, die Parkinson haben, dass die alle damit behandelt werden können, das sieht man im Moment noch nicht. Und da kriege ich ja auch keine Unterstützung in diesem Staat. Das ist praktisch eine Ausnahme für die.
Also theoretisch bräuchtest du ein Sponsor oder
ich wie müsste auch immer. Noch Sponsor für eine Doppelblindstudie.
Das
brauchst du erstmal.
Ja.
Das habe ich aber nur für Alzheimer. Weil Alzheimer ist der Leidensdruck größer. Da gibt es auch keinen Krankheitsgewinn.
Ja.
Nee. Und deswegen, weil da überhaupt nichts geht, deswegen habe ich da natürlich auch Sponsoren. Weil die Welt schreit danach.
Ja.
Und bei Parkinson ist es ja nun ein eingespieltes Geschäft der Pharmaindustrie und der Hirnschrittmacher-Produzenten und so. Da,
Hirnschrittmacher?
Ja.
Habe ich noch nie.
Tiefenhirnstimulation.
Aha.
Der,
also ich ein Herzschrittmacher?
Der technisch gesteuerte Mensch. So. Da, da gibt es ein Buch, Tief im Hirn. Da beschreibt der, wie heißt der? Deal oder so heißt, der ein kleines Büchlein. Er schreibt, es geht mir anders, aber ich bin nicht mehr ich selbst. Wenn ich auf den Knopf drücke und meinen Strom hochschalte, kann ich mich besser bewegen, aber ich fühle mich von der Technik abhängig. Ja. Außerdem hat man hier so ein Draht und sowas und hier eine Batterie und so. Und also ich sag mal, ich hatte ja auch ein Buch über Parkinson geschrieben, aber der Titel Parkinson ist heilbar wurde ja abgemahnt, weil, das, weil die daraus gemacht haben, jeder ist heilbar. Das stimmt ja nicht. Ich habe ja in dem Buch nachher geschrieben, dass es eigentlich unter ganz bestimmten Voraussetzungen, so wie ich das jetzt hier auch erkläre, heilbar ist. Es ist nur manchmal heilbar. Es gibt Geheilte, aber es sind nicht alle geheilt. Manche haben auch bloß halb so viel oder sagen, ich bin zufrieden, dass es nicht fortschreitet.
Ja.
Und warum auch nicht? Aber trotzdem sind ja welche geheilt. Und Michael Nils hat auch geschrieben, Alzheimer ist heilbar, obwohl gerade auf der Welt da damals 9 geheilt waren mit einem ganz umständlichen Programm. In diesem Buch habe ich das auch mit der Tiefenhirnstimulation geschrieben, THS. Ich habe aber nur welche gesehen, die abschreckende Beispiele waren. Heute habe ich aber jetzt auch, der wird auch dazu stehen, dass ich den Namen sage, Mario Müller, der hat, also gibt es öfter den Namen, davon abgesehen kann ich das ruhig sagen. Nee, er ist auch stolz drauf. Es geht ihm ganz, ganz gut, muss ich sagen. Bloß, er hat noch zusätzlich die Nadeln, weil jetzt der Strom mit der Zeit ausgereizt ist und er höher kann er den Strom nicht mehr schalten und jetzt braucht er doch wieder Medikamente und damit er nicht so viel Medikamente nimmt, hat er sich die Nadeln setzen lassen. So. Also das ist ein positiver Fall, aber die negativen Fälle sind schauderlich. Ja. Die, mit Komplikationen, da möchte ich jetzt im Moment nicht drüber sprechen. Also das ist wahrscheinlich so, dass sie denn als letzten Strohhalm zu mir gekommen sind. Deswegen habe ich jetzt also ein negatives Bild davon.
Ja. Gibt es deiner Meinung nach trotzdem neben dir noch erfolgsversprechende Ansätze? Ja, also wir haben ja auch schon mal, das ist ja ein Teil von gut, Energiemedizin.
Wenn du das sagst, ja. Es gab ja mal in Düsseldorf, die haben mit adulten Stammzellen gearbeitet.
Mit erwachsenen
Stammzellen. Ja, aus dem Knochenmark, die wurden extra präpariert. Und, ich habe da auch Erfolge von Patienten gehört. Also bei mir haben sich die gemeldet, die sehr positiv, also sehr gute Erfolge damit hatten. So, aber dann gab es einen Zwischenfall und dann wurde die Klinik geschlossen. Und da hat sich der, haben sich die Professoren, ich will jetzt die Namen nicht nennen, die fleißig Medikamente verschreiben und dadurch ein Bienchen bei der Pharmaindustrie immer wieder verdienen, die haben dann ganz groß im Internet, ha, wir haben es geschafft, die Klinik ist zu.
Ja.
Also das ist ja was mir nicht passiert. Die Gegner meiner Methode, die sagen ja eigentlich nur, also die sagen ja, so eine kleine Pünktchen, die können wirklich nicht schaden. Da sind sie sich eigentlich einig. Und Titan, reines Titan sowieso nicht. Und, aber die sagen, wie können solche kleinen Dinger überhaupt helfen? So ist jetzt die Philosophie von denen, die jetzt gegen meine Methode argumentieren.
Was würdest du dir wünschen? damit diese Methode weltweit angewandt werden kann? Was müsste jetzt passieren? Weil, wie gesagt, du bist ein Mensch, deine Schülerin ein zweiter, der das im Moment
beherrscht. Ich habe jetzt mein Hauptaugenmerk jetzt, weil es alles leichter geht, auf Alzheimer konzentriert. Und weil ich nicht alles machen kann, sage ich mal, und weil die Alzheimer-Patienten und die Familien dankbar, da gibt es eben nur Glückshormone, wenn man das macht, auf allen Seiten.
Ja, ja.
Und ein bisschen Neider kann man immer haben, aber das ist nicht so schlimm. Mhm. Da sage ich mal,
also wenn jetzt ein Sponsor käme.
Na gut,
wenn ein Sponsor Philanthrop,
käme, oder? Dann würde ich vielleicht mit Augustinus Bader eine Forschung machen. Das dauert aber 10 Jahre, mindestens, mit Tierversuchen. Dann würde ich sagen, so, ich mache das jetzt bei Mäusen. Die künstlichen Parkinson, gibt's ja ein Tiermodell.
Schon. Das muss man das?
Nein, jetzt... Die Pointe kommt jetzt noch. Warte. Mhm. Bei Mäusen würde ich, bei künstlichen Parkinson, würde ich die Nadeln setzen und Parkinson erfolgreich bei den Mäusen behandeln. Und dann würden sie die Mäuse schlachten und würden dann Signalproteine isolieren, die jetzt die Substanz Nigra stimulieren, neue Zellen zu bilden. Mhm. Mhm. Das wäre die Zukunftsvision. Diesen Gedanken haben wir schon mal, also mit der Stammzellbiologie in Leipzig hier besprochen. Aber sowas geht mindestens 10 Jahre. Ja. Und dann hätte man die Spritze, mit der man Parkinson sofort heilen kann.
Also das heißt, dein Augenmerk im Moment, weil es vom Aufwand her geringer, also leichter geht. Das Wasser sucht sich immer den leichtesten Weg.
Leichter und weil es auch mehr hilft.
Ja.
Schneller hilft.
Ja. Dass du dein Augenmerk jetzt eher auf Alzheimer richten wirst.
Und wenn ich es bei Alzheimer geschafft habe, weil da ist das Erstaunen noch viel größer.
Ja, das heißt also, die Zukunft jetzt für dich, du bist ja nur einer, ja, du hast ja keinen Klon neben dir, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt den Weg über Alzheimer,
ja,
weil wenn die Wissenschaft sieht und die universitäre Wissenschaft, dass das mit Alzheimer möglich ist, dann wird sich das vielleicht auch öffnen für die Forschung für Parkinson.
Ja.
Kann man das so?
So kann man es sagen, genau.
Kann man so sagen.
Also,
ja.
Der Traum ist nachher die subkutane Spritze gegen Parkinson. Mhm. Die Signalproteine, die wir denn bei den Tieren isoliert haben, nachdem ich die Tiere erfolgreich gegen Modell-Alzheimer behandelt habe, das wird isoliert, synthetisiert. Die Proteine, die dann dem Körper die Informationen geben, regeneriere bitte die Substantia nigra. Mhm. Das ist jetzt der Traum, die Vision der Zukunft.
Durst ist der Beweis dafür, dass es Wasser gibt. Ne? Und so hast du damals ja dich so lange mit dem Ohr beschäftigt. Nachts und sonst was. Und auf einmal war die ewige Nadel da. Uli, ich danke dir herzlich, dass du nochmal über die ewige Nadel so kompakt berichtet hast. Mhm. Und ich freue mich auf das Thema Alzheimer. Ich bin schon ganz gespannt, aber hier machen wir jetzt erstmal einen Bogen und Schluss. Ich danke dir, Uli Wert.
Dankeschön.
Und wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg. Liebe Zuschauer, es bleibt spannend. Ich hoffe, dass ich in einem Jahr den Uli Wert hier wieder haben werde und er mir sagen kann, jo, es hat geklappt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und bald wieder bei Neue Horizonte TV. Tschüss.